Was Schönes, wenn man sich grüßt. Und doch ist das Wichtigste heute Morgen, dass der lebendige, ewige Gott Ihnen begegnet, zu Ihnen redet und Sie mit neuer Freude erfüllt. In der Bibel heißt mal, ich will meine Herrlichkeit vor Ihnen erweisen. Alle sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Wir wollen ein Lob und ein Danklied singen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347. Und wir singen die Verse 1 bis 3 und dann 6 bis 8. Wir wollen beten. Du großer und mächtiger Gott und Herr, wir wollen dir an diesem Morgen danken. Wir erfahren deine Güte und Macht, auch in all den vielen Dingen, die wir so selbstverständlich nehmen. Dich, den Schöpfer. Wir wollen nicht klagen über den Regen, der draußen fällt, sondern freuen uns, wie du das Land fruchtbar machst, wie du hinter all dem bist, was wir sehen und betasten können, und unser eigenes Leben. Dieser Tag, den du uns schenkst, ist ein Tag deiner Güte. Du hast unsere Lebenskraft bis heute erhalten, aber wir kommen zu dir, weil wir deine Güte brauchen. Du musst uns das ganz neu erleben lassen, wie du in unserem Leben der Herr sein willst, der wirkt, der vieles tut und machtvoll auch Neues vollbringt. Herr, es ist uns leid, dass wir dich so oft betrüben, dass wir dir ungehorsam sind und dass wir dein Wort brechen. Und wir bitten von Herzen um deine Vergebung, um deine Erneuerung jetzt auch. Und so wollen wir dir in der Stille alles sagen, was uns belastet. Wir beten in der Stille. Herr, lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Amen. Es ist immer aufregend, wenn Sie anderen aus Ihrem Leben erzählen und sagen, wie Ihre Erfahrungen mit Gott liegen. Ich freue mich, dass heute Frau Munsinger unserer Bitte nachkommt und hier im Gottesdienst ein persönliches Wort sagt. Frau Munsinger war 14 Jahre in Kurdistan. Das ist ein ganz abgelegenes Gebiet. Bin ich ganz sicher, das ist wahrscheinlich eine afghanische Bevölkerung in diesem Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan. Erst ganz neu, überhaupt erstmals von Missionaren erreicht, dort in einem medizinischen Dienst. Und sie leitet jetzt unsere Afrika- und Südamerika-Abteilung bei Hilfe für Brüder.
Im September letzten Jahres sollte ich für einen kleinen operativen Eingriff ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hat sich dann innerhalb von 24 Stunden das Bild total verändert. Nach weiteren Untersuchungen stand fest, Krebs und eine große Operation würde notwendig sein. Die Operation ging gut und ungefähr eine Woche später, an jenem Sonntag, die Visite werde ich vermutlich nie vergessen, da stand die Ärztin und sagte, die Befunde liegen vor, Sie werden Chemotherapie brauchen. Chemotherapie. Man weiß ja so manches über Chemotherapie. Und vor meinem inneren Auge sah es recht trübe aus. Ich sah eigentlich eine Strecke vor mir, Wüste und Trockenheit und Brechschalen und rundum Öde. In diese Situation hinein hat Jesus zu mir gesprochen mit der Losung jenes Tages, die hieß aus Jesaja, du wirst sein ein bewässerter Garten. Und in diese trockenen Gedanken hinein kam ein ganz anderes Bild. Das stammte aus der Zeit meines Aufenthaltes in Pakistan. Ich hatte einen Sommer im Süden verbracht, in einem Missionshospital, das am Rande der Wüste liegt, in Multan. Und dort hat es im Sommer 50 Grad im Schatten und mehr. Es ist ein trockenes Gebiet, aber dort merkt man, was ein bewässerter Garten ist, eine Kostbarkeit. Und man merkt auch, mit wie viel Mühe des Gärtners ein bewässerter Garten gepflegt werden muss, wie viel Engagement notwendig ist. Es werden Wasserkanäle ausgegraben durch den ganzen Garten und die müssen instand gehalten werden und die werden zweimal am Tag überschwemmt. Ein bewässerter Garten ist auch ein fruchtbarer Garten. Und ein bewässerter Garten hat meistens einen reichen Besitzer. Dieses Bild hat mich irgendwie getrost gemacht und ich konnte in die Therapie einigermaßen getrost reingehen. Ich wurde auch von vieler Seite ganz reich bewässert. Auch viele von Ihnen haben ihre Kübel getragen. Ich danke Ihnen an der Stelle ganz herzlich für Ihre Gebete und für viele Liebe, die ich erfahren habe. Aber es kamen dann auch dunkle Wegstrecken und es war manchmal so dunkel, dass ich wirklich die Zusagen des Herrn nimmer fassen konnte und mir das alles nichts mehr bedeutet hat. Und ich habe dann manchmal gesagt, Herr, du hast mir doch versprochen, dass ich ein bewässerter Garten sein soll und das ist mir einfach zu wenig Wasser, was ich da jetzt habe. Und als ich an einem Tag wieder mit ihm am Verhandeln war, dass das Wasser zu wenig ist, dann stand wieder dieses Bild von diesem Garten vor meinen Augen, und zwar zur Mittagszeit. Und mir wurde klar, dass die Gärten auch die Mittagszeit durchstehen müssen. Eine unwahrscheinliche Hitze, wenn Sie denken, schon im Schatten 50 Grad, was ist dann ohne Schatten, wenn es runterbrennt. Und dann diese verdorrten Wasserkanäle. Es ist eine heiße, trockene Zeit. Und trotzdem steht ein Gärtner über diesem Garten, der dafür sorgt, dass die Wurzeln nicht austrocknen. Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt wenn ich zurücksehe, sehe, dass es war manchmal sehr, sehr dunkel, aber dass da irgendwie immer wieder das aufleuchtet. Er hat dafür gesorgt, dass die Wurzeln nicht ausgetrocknet sind. Ich weiß nicht genau, was vor mir liegt, und ich möchte mir das ganz fest ins Herz schreiben, seine Zusage, und ich möchte sie auch Ihnen weitergeben. Bei Ihnen geht es ja vielleicht gerade auch heiß her, dass es gerade in der Hitze heißt, du wirst sein ein bewässerter Garten.
Das sollen Sie erfahren. Das hat ja Jesus gesagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und das sagte Jesus, steht genau dort in Johannes 7, von der Gabe des Heiligen Geistes. Es ist eigentlich tragisch, dass heute so viele Christen eine unklare Meinung von der Gabe des Heiligen Geistes haben. Wenn Sie den Heiligen Geist nicht haben, dann sind Sie kein Christ, so steht es in Römer 8. Und ich freue mich, dass so viele auch unsere jungen Leute auf den Pfingsttreffen waren, wo die Zusage immer wieder kam, dass Jesus durch seinen Geist in uns Wohnung machen will. Und er will sie fest und belastbar machen. Er will sie fröhlich und gewiss machen. Und das ist das Kennzeichen des Geistes Gottes, dass er unseren Glauben, der so schwach ist und nur flackert, fest und gewiss macht. Dass ich Christus erkennen kann, ihm fest vertrauen kann. Und wir wollen jetzt dieses Lied singen. Komm, o komm, du Geist des Lebens. 106. Und da singen wir die Verse 1 und 2 und dann 6 bis 8 vom Lied 106. Unser Predigtext steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Das ist in den ausgelegten Bibeln, Seite 222 im Neuen Testament. Und dieses Wort kennen Sie alle auswendig. Man hätte die beiden Verse davor mit reinnehmen können, aber wir wollen uns beschränken. Sehr interessant, dass der Paulus im 12. Vers rät, wir sollten einander nicht bloß die Hand geben, wenn wir uns treffen, sondern uns mit dem heiligen Kuss grüßen. Jetzt keine Sorge, ich verlange das heute nicht von Ihnen. Aber wissen Sie, dass die echte Herzlichkeit und die Liebe der Gemeinschaft der Heiligen was Großes ist. Wo man wirklich keine Schranken hat, sondern den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Jetzt habe ich aber heute ausnahmsweise noch ein zweites Wort. Und das habe ich dazu genommen, einfach, ich wollte, dass für Sie das einen anderen Lebensbezug noch bekommt. Und das hat sich ganz wunderbar ergeben zu dem Wort auch, das Frau Munsinger uns erzählt hat, Psalm 42, die Verse 1 bis 3. Wenn Sie die auch noch aufschlagen, Psalm 42, 2 und 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Man kann ja heute eine merkwürdige Unsicherheit in den Kirchen hin und her beobachten. Und zwar geht es immer um die Frage, wie wir eigentlich mit unserer modernen Zeit heute zurechtkommen. Es ist also wichtig, dass man sich in unserer Zeit auch anpasst, dass man mit der Zeit geht, dass die Kirchen nicht rückständig sind. Ja, sagen Sie mal, sind wir rückständig? Wir gehen doch mit der Zeit. Wir sind doch egoistisch wie die anderen, wir sind doch materialistisch wie die anderen, wir sind doch geldgierig wie die anderen, wir gehen doch mit der Zeit. Genusssüchtig. Ja, aber die Botschaft der Kirche, die ist noch die alte. Ah, richtig, das Evangelium. Das Evangelium, das hat sich an unsere Zeit noch nicht angepasst. Das Evangelium, da sagen dann viele und fordern hektisch und sagen, das muss man ganz schnell ändern. Einmal sagen die einen, werf doch schnell die alten Dogmen über Bord. Die passen nicht mehr in unsere Zeit. Oder andere sagen, wir schreiben die Bibel um, nach unseren heutigen Erkenntnissen. Und wieder andere sagen, das geht doch nicht, dass wir unser Leben nach Sätzen gestalten sollen. Da wird dann nicht gesagt, nach Gottes Gebot, sondern gesagt, nach alttestamentarischen Sätzen. Geht doch nicht mehr für uns moderne Menschen. Also, die Gebote sind doch auch längst überholt. Wir haben also nichts mehr. Und das Ganze ist sehr dringend und wichtig, dass man das alles ändert, weil uns sonst die Leute in Scharen davonlaufen. Können Sie heute auf Schritt und Tritt hören? Also wir müssen schnell uns an die Zeit anpassen, sonst laufen uns die Leute noch vollends davon. Jetzt müssen Sie aber mal einen Augenblick überlegen. Es gab nur einmal in der Geschichte der Menschheit einen, der sich nicht angepasst hat an die Zeitmode und der nicht gefragt hat, was die Menschen wollen, dem es ganz unwichtig war, was die Menschen über ihn denken, sondern dieser eine hat nur das gesucht, was Gott ehrt. Sein Blick ruhte nicht auf den Menschen. Er war nicht fixiert von dem, wie komme ich an, wie erreiche ich die anderen. Er war nur an einem interessiert, ich will Gott dienen, allem, was ich bin. Es gab nur einen,
Jesus Christus. Und dieser eine hat allein nur dadurch, dass er auf Gott ausgerichtet war, mit seinem Leben eine solch immense Leuchtkraft in diese Welt hineingegeben, dass bis zu den entferntesten Menschenvölkern alle seinen Namen schon gehört haben. Und alle ahnen, das Geheimnis des Lebens liegt in ihm. Das sind zwei ganz verschiedene Lebensweisen, ob ich so lebe, wie die Welt heute lebt, oder ob ich auf einmal merke, ich muss leben, wie Christus gelebt hat. Mit einer Ausschließlichkeit, konzentriert allein auf den lebendigen Gott, ich will ihm dienen. War die letzten Tage in Asien unterwegs und die erste Zeitung, die ich im Flugzeug in die Hand bekam, hatte einen Artikel eines Journalisten. Und das hat mich fasziniert und ich dachte, damit will ich heute beginnen. Peter Bacher in der Welt zum Pfingstfest, dass er sagt, jeder Mensch spürt die Kluft zwischen Menschsein und Gott, zwischen Zeit und Ewigkeit. Und in jedem Menschen lebt eine Ewigkeitssehnsucht. Wenn das heute schon die Welt begriffen hat, die Zeitung, dann wäre es Zeit, dass wir es begreifen als Christen. Jeder Mensch hat eine Ewigkeitssehnsucht. Die Menschen um uns her, die suchen nicht eine angepasste Kirche, die suchen nicht angepasste Christen, die suchen Menschen, die ihnen etwas von der Größe und Macht und Schönheit und Güte Gottes überhaupt bringen können. Etwas Echtes, etwas Erlebtes. Haben Sie in Ihrem Leben Gott gefunden? Tja, mein erster Punkt, wo kann man Gott überhaupt finden? Für mich war es ein großes Erleben, zum ersten Mal hinter den sogenannten Bambusvorhang in das durch ein brutales sozialistisches Militärregime beherrschte Land Burma zu kommen, Myanmar. Und dort in der Stadt Rangoon gibt es eine riesige Pagode. Auf Rolltreppen fährt man dort hoch, in diesem armen Land. Ist das schon merkwürdig, aber für diese Pagode, für den Buddhismus, geben sie alles. Es ist nicht nur diese riesenhafte Pagode von Rangoon, sondern unzählige Tempel drumherum. Es ist eigentlich ein Heiligtum eines alten, animistischen Götzen Sugadan. Aber als der Buddha kam, dann haben am Ende seine Freunde 8 Barthaare von ihm dort platziert. Und seitdem ist das das Heiligtum, das eines der größten buddhistischen Heiligtümer der Welt. Und mich hat das immer interessiert, wie kommt in so einem Land überhaupt ein buddhistischer Mönch, der jahrelang nur in diesen Tempeln Dienst tut, überhaupt dazu, Christ zu werden. Es gibt erstaunlich viel bekehrte buddhistische Mönche in Birma. Und ich habe all denen, die ich getroffen habe, immer wieder die Frage vorgelegt und gesagt, was hat euch denn dazu bewegt, dass ihr Christen geworden seid? Und dann haben sie mir erzählt und gesagt, ja, du kannst nicht ahnen, welch eine Tiefe der Weisheit bei Buddha liegt. Ich denke oft noch an viele weise Erkenntnisse Buddhas, wie man die Zeit ertragen soll. Aber als ich zum ersten Mal von Christus gehört habe, da habe ich keine Ruhe mehr gefunden, bis ich Christus ganz hatte. Das Leben. Und ich konnte nicht mehr Buddhist bleiben. Es hat mich so gezogen. Und dann erzählten sie mir von jenen ersten 4 Birmesen, die getauft wurden. Und die ersten Missionare im Jahr 1833 haben gesagt, wir werden sie am Fuß dieser Pagode taufen. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das an Provokation bedeutet. Der burmesische König hat gesagt, wenn dort einer getauft wird, ich werde sie unverzüglich alle töten lassen. Und der erste dieser Täuflinge sagte, der kann uns den Kopf herunterschlagen. Christus kann er mir nimmer nehmen, den habe ich. Und dann bin ich bei Christus. Haben Menschen etwas entdeckt, Christus zu haben? Christus zu entdecken und Christus zu finden. In Christus habe ich alles. Im Buddhismus finde ich vielleicht das Nirvana, das Nichts, aber ich finde Christus nicht und finde Gott nicht. Und es bleibt am Ende erstaunlich dunkel. In Christus finde ich zur Wahrheit. Die Zeugen des Evangeliums haben uns erzählt, was sie gesehen haben, als sie Christus gesehen haben. Wenn sie es uns auf einen Begriff bringen wollen und alles zusammenfassen, was sie in Christus gesehen haben. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das war für sie das, was sie fasziniert hat. Gnade und Wahrheit. Verlässliches, gewisses und Gnade. Es tut mir immer leid, dass viele Christen sagen, für sie sei das Wort Gnade erstaunlich blass und abgegriffen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, Gnade bedeutet mir gar nichts? Wenn Sie Gott finden wollen, wo finden Sie Gott? Über seiner Gnade. Anders nicht. Sie finden es nicht über Ihre Vernunft, Sie finden Gott nicht in der mystischen Versenkung. In diesem Psalm 42 ist ja noch das Heimweh groß. Wieder zurück im Heiligtum. Also ich habe ja gar keine so feierliche Ader, vielleicht leiden Sie darunter. Viele Menschen meinen, wenn ich den Orgelschall höre in einer halbdunklen Kirche, dann spüre ich Gottes Nähe. Ich weiß nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Wo finde ich wirklich Gott? Nicht im Heiligtum, sondern dort, wo Gott sich durch sein Wort offenbart. Und es ist immer ein Wort, das in Gnade und Wahrheit sich offenbart. Es ist kein unverbindliches, schwammiges Wort. Es ist ein Wort, das ins Gewissen trifft. Da offenbart sich Gott. Gott schwatzt mit uns nicht bloß, sondern er spricht uns an und er stillt uns. Und das ist immer der Augenblick. Und Sie kennen das Unangenehme, wenn Gott unsere dunkle Vergangenheit ins Licht zieht. Die Begegnung mit Gott, ja, wie ist Gott überhaupt? Wissen Sie, unsere Vorstellungen sind jetzt gar nicht wichtig, wie ich mir Gott vorstelle. Ein liebliches Gesicht oder welche Erscheinung hat Gott? Ist Gott sympathisch oder unsympathisch? Sehr sympathisch. Aber Gott ist auch ein grelles Feuer. Gott ist auch erschreckend. Gott ist auch heiliges Gericht. Und wenn ich Gott begegne, ist das immer auch ein Erschrecken über all den Fehlentwicklungen meines Lebens. Im Lichte Gottes stehen ist immer wieder erschreckend. Und da erfahren Sie seine Gnade. Sie können Gott nur erkennen über der Schuld ihres Lebens bleibt für alle Menschen, alle Religionen, Völker gleich. Sie können Gott nur erkennen über seine Gnade. Und ich bin froh, dass Jesus diese Geschichte erzählt, die Sie alle in- und auswendig kennen, von jenem jungen, fiesen Schurken, der seinen Vater ausgenommen hat und dann ist er weggezogen und hat gesagt, Hauptsache mir geht's gut, ich will mein Leben genießen. Und nach einer gewissen Zeit kam er in Schwierigkeiten, hat kein Geld mehr und hat keine Freunde mehr. Und dann erinnert er sich und sagt, ich habe ja noch einen Vater, vielleicht funktioniert das. Ich kann ja den Namen meines Vaters nehmen und gehe zurück zu seinem Vater. Und da erwartet ihn nicht ein hartes Richten und eine Standpauke, sondern der Vater, der diesen Lumpensohn in seine Arme nimmt. Und ihm ein kostbares Gewand überstreift. Das Evangelium können Sie nicht ändern. Brauchen Sie nie ändern. Durch alle Zeiten. Offenbart sich Gott an Ihnen durch seine Gnade. Wenn Sie das einmal erlebt haben, dass Sie sagen, ich bin kein Stückchen besser als jeder andere miese Schurke. Sondern Gott hat mir seine Güte erwiesen. Mir, gottlosen Menschen, mich hat er geliebt. Und mich sucht er. Und mich lässt er nicht los. Das ist das Allererste. Ich kann Gott finden über seiner Gnade. Da entdecke ich ihn. Jetzt sehen Sie, wie wir einfach da entlang gehen. Dieses eine Wort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Haben Sie eigentlich Sehnsucht nach Gott? In dem Artikel von dem Peter Bracher in der Welt hat mich das auch schon interessiert. Er hat noch eine nette Story erzählt und hat gesagt, Er hätte einen Bekannten und der sei ein eingefleischter Atheist. Also es gibt keinen Gott. Und den hätte er in einer Kirche gesehen. Ich sagte, Mitch, was machst denn du in einer Kirche? Du bist doch einer, der gar nicht an Gott glaubt. Und er sagte, natürlich glaube ich nicht an Gott. Aber ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist das die Haltung des modernen Menschen. Irgendwo, ich bin ja überzeugt, dass es irgendwo einen Gott gibt. Und wenn ich an so manche Gespräche denke, die man auch so führt miteinander, dann hört man ja oft, Gott interessiert mich nicht. Ja, wie ist das? Was interessiert mich überhaupt? So wie viel Schmutz und Dreck reichen wir? Was gucken wir uns alles für einen Blödsinn an? Was interessieren wir uns? Für welches blöde Geschwätz? Wir sagen, wir wollen von Gott nichts wissen. Dabei hat unser Leben mit Gott zu tun. Kein Atemzug funktioniert in unserem Organismus ohne Gottes Güte, ohne Gottes Willen. Der ganze Kosmos, in dem wir leben, reagiert nur durch die Macht Gottes, weil er es in Gang gesetzt hat und erhält. Aber das Allerschlimmste, dass wir gar keine Sehnsucht nach Gott haben, wie in dem Psalm heißt, ich dürste nach Gott, ich verlange nach ihm, nach seiner Gnade, nach seiner Güte. Das ist mir am allerschwersten heute bei denen, die sich Christen nennen, bei den Frommen. Die kommen sich ja schon ganz überfromm vor, wenn sie morgens ab und zu noch nach dem Losungsbüchlein greifen und sagen, ich habe doch noch 3 Minuten innegehalten beim Straßenbahnfahren und an Gott gedacht. Haben sie Hunger, Sehnsucht nach Gott? Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann kommt denn das mit der Sehnsucht nach Gott? In dem Psalm war es ganz bestimmt so, so wie es bei uns oft auch ist. Die Sehnsucht nach Gott wacht erst auf in den Krisenstunden des Lebens, in den schweren, heftigen Erschütterungen. Wenn es in unserem Leben hart zur Sache geht. Und wenn wir spüren, halt mal, jetzt zerbricht dein Kartenhaus. Wenn wir merken, das ist alles nur eine Lüge, mit dem du dich weiter da durchs Leben schlägst. Und dann suchen wir uns an, gibt es wirklich einen Gott? Dann fängt auf einmal das Interesse an. Oft ist nur ganz kurzfristig, solange der Engpass ist, dann sind wir wieder raus. Und sind wieder froh, wenn alles hinter uns ist. In den nächsten Versen, Psalm 42, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Ich will mein Herz ausschütten in der großen Not und Krise meines Lebens. Wo kann ich denn Gott finden? Jetzt wissen Sie, warum ich so einen langen Umweg gemacht habe. Ich wollte das nicht am Anfang der Predigt gleich abschalten. Wir haben heute Dreieinigkeitsfest. Ich finde es tragisch, dass man versucht, mit kühlen, dürren, leeren Glaubenssätzen die Wirklichkeit Gottes zu beschreiben. Das kann man nicht. Und Sie wissen, wie das in Ihrem Leben oft war, wenn Sie was auswendig gelernt haben. Und doch ist es eine Wahrheit des Evangeliums, dass Gott auf eine dreifache Weise in unserem Leben wirkt und handelt und sich bezeugt. Jetzt ist es aber merkwürdig ungeordnet in diesem Segenswort dort. Warum eigentlich ist das so rumgedreht? Also für unseren deutschen Ordnungssinn müsst ihr eigentlich anfangen mit Gott dem Schöpfer. Und da fängt es an mit der Gnade Jesu. Und dann kommt die Liebe Gottes. Und dann erst kommt die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ganz einfach. Die Eingangspforte, durch die Sie nur zu Gott kommen können, ist nur die Gnade Gottes, die Sie selber erlebt haben. Und Sie können sie mit dürren Sätzen auswendig lernen. Sonst werden Sie sich am Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes stoßen. Sie können nur vor dem Wunder stehen bleiben. Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Sein Blut macht meine Schuld gut. Da kann ich Gott finden. Und wenn Sie da durchgehen, dann dürfen Sie mit einem Heißhunger draufgehen und sagen, jetzt wo? Was kann ich denn da finden? Die Liebe Gottes. Die können Sie erst verstehen, wenn Sie durch die Pforte der Gnade durch sind. Und dann wissen Sie, was das heute bedeutet. Nichts kann mich heute von der Liebe Gottes scheiden. Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen mich sein? Es ist eine Tragik, dass es unter uns so viel verkehrte und blödsinnige Vorstellungen von Gott gibt. Vielleicht schrecken wir dadurch sehr viele Menschen ab. Es gibt keine Liebe in der ganzen Welt, Und wenn Sie die beste Ehefrau aller Ehefrauen haben, ist die Liebe Gottes unvergleichlich mehr. Gott ist die Liebe. Und da ist nichts Dunkles drin. Gott will das Beste für Ihr Leben. Sie können seine Liebe erst erkennen, wenn Sie durch die Pforte durch sind und das erkannt haben, wie er Sie lieb hat. Und wie er nur das eine sucht, Sie zu tragen, Sie zu umgeben, Sie zu schützen und bei Ihnen zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die sei mit Ihnen. Jetzt kommt noch, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich will so überschreiben, jetzt bloß einfach trinken wie ein durstiger Hirsch. Also bei uns kann man sich das schon schön vorstellen, wie so ein durstiges Tier trinkt. Aber in einem Land, der Psalm ist schließlich dort entstanden, wo es 9 Monate nicht regnet, wieso dort so ein Hirsch, wenn er endlich die Wasserquelle gefunden hat, über das Wasser herfällt und einfach das Wasser in sich aufschluckt. Wissen Sie, was Glauben ist? Trinken. Trinken von der Liebe Gottes, von der Gnade nehmen. Philosophie doch nicht. Heute am Dreieinigkeitsfest, ich wollte es Ihnen so sagen, wie ein Durstiger, wie ein Verlangen dahin zu gehen. Herr, sagen, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Mut, ich kann nicht. Und ich will von dir nehmen, merken Sie, wenn Sie mal anfangen, in der Bibel zu lesen und die Worte, das ist ganz anders, da wird man auf einmal satt und kann trinken und trinken. Ich wünsche Ihnen eine solche Sehnsucht, solch einen Heißhunger, dass ich muss sagen, ich mache da morgens eine Viertelstunde stille Zeit. Ich habe mal richtig, sagen Sie, im Urlaub mir Zeit genommen und einfach mich hineinversenkt. Jetzt kommt nämlich was Wunderbares. Wie es vorhin uns schon berichtet wurde, in der ganz aktuellen Lebenserfahrung. Diese Kräfte, die uns der Herr gibt, das ist sein Geist. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leib sollen Ströme lebendigen Wasser fließen. Das verändert unser Leben. Wissen Sie das? Die Kraft des Heiligen Geistes macht uns nicht zu irgendeinem blöden Menschen, sondern der Geist Gottes, der will uns ja unserer Natur entsprechen, harmonisch, freundlich, gütig, voller Liebe, voller Sanftmut machen. Wo es dieser Geist Gottes in uns wirkt, die Bibel hat immer ein Bild dafür, von einem Garten, wo es plötzlich sprost, gerade dort, wo Sonne ist. Und dann kommt Wasser her, ein bewässerter Garten, ja, dann plötzlich kann es sprossen und grünen. Es gibt unter uns so viel trainiertes, künstliches Christentum. Aber das, was wirklich durch die Vollmacht des Heiligen Geistes geschaffen ist, das ist Veränderung. Veränderung, die durch und durch geht in unserem Leben. Ohne Wasser verdorren wir. Wenn Sie das abschneiden, dann geht das nicht lang. Ich kann nur leben aus der Fülle der Gegenwart Gottes. Und jetzt wollte ich wissen, wie lange Sie eigentlich Zeit sich nehmen täglich, um in der Gegenwart Gottes zu verharren. Ich denke nicht, dass heute Anpassung an die Welt das Problem der Christen ist. Wir sind alle viel zu arg angepasst an die Welt. Heute ist das Problem, ob wir noch Ebenbild Gottes sind. Ob unser Denken, Arbeiten und Planen geprägt ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Jetzt lassen Sie mich nochmal ein Bild nehmen aus der Geschichte Burmas. In diesem Jahr, als die ersten Missionare damals kamen, die ja viele Monate im Gefängnis waren. Einer der ersten Missionare, Adoniram Judson, hat seine Frau angekettet gehabt. Die hat in Ketten ihr erstes Baby im Gefängnis bekommen. Unter Ratten und Dreck. Und es gab keine Frucht. Bis heute gibt es unter den Birmesen, unter den wirklichen Volksbirmesen, nur ganz wenige Christen. Da ist einer von diesen Bergvölkern, von diesen Volksstämmen dort, diesem Judson immer nachgelaufen. Es war ein ganz schwieriger, notvoller Mann. Ich habe Ihnen die Geschichte schon mal erzählt. Aber die muss man im Auge behalten. Und schließlich hat der Judson Mitleid gehabt, dieser amerikanische Missionar, und hat diesen Sklaven namens Cotabio freigekauft. Und der Sklave sagt dann, ich bleibe bei dir. Dem Judson war es gar nicht so recht, weil dieser Cotabio so ungehobelt, in so ein schlechter Charakter war, ohne Sitten, ohne Manieren, meist auch immer aufbrausend. Dieser Kotabio war einer der ersten, die Christen wurden. Und dieser ungehobelte, miese, fiese Charakter war bis heute das größte Evangelisationsinstrument Gottes in Burma. Tausende und Abertausende sind nur durch das schlichte Wort dieses Kotabio zum Glauben gekommen, obwohl jeder die Mängel seines Charakters spürte. Er war für jeden ein anstößiger, fehlerhafter, sündiger Mensch. Er rühmte die Gnade und das hat die Menschen angezogen. Und sie spürten etwas von der veränderten und erneuernden Kraft des Geistes Gottes. Das ist dieses Volk der Karen, das seit 50 Jahren in einem gnadenlosen Bürgerkrieg mit der sozialistischen Militärregierung lebt. Mir ist nur die Frage, ob Sie das verstehen, was andere erlebt haben, dass Sie sagen, ich möchte die Gegenwart Gottes erleben, ich möchte, dass sein Geist mich treibt und ich will Ihnen dieses Segenswort einfach zusprechen. Die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes will in Ihrem Leben sein und Sie umgeben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Sie sei so, dass sie uns verändert, dass sie uns das Leben bringt, erneuert und bekräftigt. Es ist was Herrliches, wenn einer Lebenshunger hat, wenn einer eine Sehnsucht hat. In dem Psalm 42 heißt es so schön, wann werde ich dahin kommen und Gottes Angesicht schauen? Ach, das wäre mal herrlich, wenn ich diesen ewigen Gott sehen dürfte. Ich, der Tag ist heute. Der Herr steht vor der Tür und will bei uns einkehren. Er will mit seiner Gnade mir begegnen, er will mit seiner Liebe mich umgeben und er will mit seinem Heiligen Geist mich erfüllen. Amen. Und nun singen wir das schöne Paul-Gerhardt-Lied zum Pfingstfest, zur Ausgießung des Geistes Gottes. Unsere Pfingstlieder, die enthalten auf engstem Raum eigentlich die treffendsten biblischen Formulierungen zur Gabe des Heiligen Geistes. Wenn Sie sich an die halten, haben Sie eine ganz sichere Richtschnur. Und wir singen zuerst die Verse 2. Das ist die Erneuerung durch die Gnade Gottes, die mein Leben erneuert. Und dann wird das alles beschrieben, wie der Geist Gottes meinem Leben wirkt. Verse 5, 6 und 7. Das ist jetzt die Familie Renate und Peter Young. Ich überlege mir immer, wie es richtig ist, weil mein Name ist ganz tückisch. Die in Japan arbeiten. Jetzt erzählt ihr selber noch von eurer Arbeit. Frau Young war früher viele Jahre bei uns, war sie Leiterin des Kindergartens.
Ja, es ist fast 18 Jahre her, habe ich vorhin gedacht, dass ich also von hier aus ausgereist bin. Also 18 Jahre von Treue, das ist, will schon was heißen. Dann wollen wir Ihnen ganz herzlich danken für alle Unterstützung im Gebet und auch finanziell, mit der Sie hinter uns gestanden haben.
Jawohl. Jetzt sind wir wieder unterwegs. In 3 Wochen geht es wieder los von Frankfurt nach Tokio. Da werden wir also nur noch in Rundbriefen hier vorhanden sein und wir werden von Ihnen über Kassetten nur noch hören. Wird trotzdem eine Freude sein, die Verbundenheit wird so weitergehen. Jetzt werden wir oft gefragt, gestern Abend wurden wir sogar bei einer Geburtstagfeier gefragt, wie kommt ihr so zurecht in diesem alten, traditionellen Land, wo alles nach Tradition läuft und nichts sich so schnell ändert. Andernfalls werden wir auch gefragt, warum denn? Was macht ihr dort? Sie haben ihre Tradition, sie haben ihren Buddhismus und Shinto und denen soll es eigentlich gut gehen. Wirtschaftlich geht es ihnen auch so wunderbar gut. Was macht ihr da überhaupt? Und in diesem letzten Dienstabschnitt, wo wir zuerst mal Sprache gelernt haben und dann 3 Jahre in einer Gemeinde waren, in einer ländlichen Gegend, da haben wir es einigermaßen mit dem Buddhismus zu tun gehabt. Unsere Gemeindeglieder waren also alle miteinander die ersten Christen in ihren Familien. Die Familien waren buddhistisch geprägt, wie fast alle Japaner im Grunde, hatten also daheim das Hausaltar, wo man zu bestimmten Gelegenheiten auch Weihrauch brennen muss. Und wenn man das nicht macht, dann hat man es mit dem Zorn der Familie zu tun, von den Eltern, von den Schwiegereltern, von den Großeltern. Einige unserer Gemeindeglieder haben sehr arg damit zu kämpfen gehabt, wenn sie sich geweigert haben, gewisse Zeremonien mitzumachen. Und doch, indem wir das mit ihnen durchgemacht haben, mit ihnen mitgebetet haben, haben wir irgendwie die Gestalt des Buddhismus in Japan kennengelernt. Wir merken, dass Buddhismus, also zumindest in Japan, in der japanischen Form, vor allem mit dem Tod zu tun hat. Das ist Religion des Todes. Alle Beerdigungen, alle Gedächtnisfeier, alle Gräber und alles, was so damit zu tun hat, geht über den Buddhismus, die Feierlichkeiten, die Zeremonien. Was mit dem Leben zu tun hat, zum Beispiel Hochzeiten oder Kinderweihe, alles, was mit Kindern zu tun hat, geht über den Shinto. Aber Shinto, das ist der alte Animismus von Japan, nur ein bisschen systematisch gemacht. Und da geht es um Glücksbringer und Amulette und so lange interessante Gebete an die Gottheiten von Japan, auf die aber kein Verlass ist. Und die Leute wissen auch nicht, ob sie richtig dran glauben oder nicht. Man muss es nur machen, weil Tradition ist. Und auf diese Weise haben wir so stark das Gefühl, darin ist keine Hoffnung, da ist kein Verlass, da ist keine Zukunft. Vergangenheit gibt es genug in Japan, also jahrhundertelange Tradition eben. Zuerst waren es dann die Samurai im Mittelalter und inzwischen keine Samurai mehr. Dann gibt es dann die großen Konzerne und Industrieriesen. Nur Vergangenheit ist gut, aber Zukunft ist ja irgendwie nirgends zu sehen. Und die heutige Generation der Jugend spürt das so allmählich. Wir wissen nicht, wozu wir leben. Vorher hat man für die Ahnen gelebt zum Teil. Und wenn nicht für die Ahnen, dann für die gegenwärtige Familie. Aber jetzt, ja, Familie ist nicht mehr so das, was sie war. Und Tradition wissen wir nicht, ob wir unbedingt alles behalten wollen, was vorher war. Ja, was leben wir überhaupt? Wir ziehen jetzt in einen neuen Stadtteil von Yokohama, sind also nicht mehr in Hokkaido, sondern auf der Hauptinsel und in der Großstadt. Das wird für uns ein Schock sein, schätze ich, weil bisher waren wir in einer ländlichen Gegend, war ganz schön und grün. Das ist aber ein neues Wohnviertel von Yokohama. Es wird alles aufgebaut, es wohnen schon 100.000 Leute da. Es sollen mit der Zeit 300.000 in dieser Gegend wohnen. Alles wird gebaut und errichtet. Und da muss natürlich die christliche Gemeinde gleich von Anfang an dort sein, damit auch in dieser Gegend, die ganz stark auf die Zukunft ausgerichtet ist, dass da Leute da sind, die von der wirklichen Zukunft und von der festen Hoffnung was aussagen können. Das wollen wir sein. Wir brauchen eure Gebete dazu. Vielen Dank.
Wir singen noch von dem Lied 105, den 12. Vers. Gib Freudigkeit und Stärke zu stehen in dem Streit. Und wir denken an euch und wünschen euch eine offene Tür, dass ihr viel wirken könnt, auch in diesem wichtigen Gemeinde, denn es ist immer eine kleine Arbeit und doch so voll großer Verheißung. Wir wollen beten. Herr, du erweist dich an aller Menschen Gewissen durch dein Wort. Und du redest auch immer wieder zu uns ganz deutlich. Und wir wollen dir danken, dass wir über dieser unfassbar großen Gnade, die du uns gewährst, in dein Herz blicken dürfen. Das ist dein Wesen, dass du uns nicht vernichten, sondern erneuern und verändern willst. Und dass du uns schön machst. Und dass du auch die ganzen Krisen, die uns heute noch belasten, zum Guten hinausführen wirst. Wir wollen jetzt auch ganz besonders für alle die in unserer Mitte beten, die durch schwere Zeiten hindurchgehen. Wir denken aber auch an alle, die nicht da sein können, dass du sie umgibst mit deiner Liebe, gerade auch auf ihrem Leidensweg, auch im hohen Alter, dass du ihnen jetzt diese Erfahrung gibst, wie deine Liebe sie trägt und wie das nicht ein leeres Wort ist, sondern wie du das bewährst und zeigst, auch in einer schweren Lebensführung. Und wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist auch unser Wesen und Leben ganz erneuert. Herr, wir brauchen mehr Gegenwart von dir. Und wir wollen verharren in deiner Nähe und in deinem Licht. Wie die stillen Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Herr, setze uns zum Segen, auch mit all dem, was jetzt vor uns liegt, an Aufgaben in den nächsten Tagen. Wir bitten dich, dass du dort dein Segenswort an uns bekräftigst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ist das Reich, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz.
Jetzt freuen wir uns heute, dass auch die beiden unter uns waren. Der Berthold Lampater ist drüben mit dem Kind. Dann ist die Renate Lampater hier. Leider haben wir keine Zeit mehr, aber sie haben zugesagt, am nächsten Sonntag, wenigstens einer von euch könnte da sein und wird dann im Gottesdienst ein Wort sagen. Wir denken ganz besonders an euch in eurer Arbeit in Belgien und ahnen von den immensen Schwierigkeiten. Wir wünschen euch auch persönlich beiden, dass dieses Segenswort mit euch geht vom heutigen Tag. Heute Abend ist Abendgottesdienst um 18 Uhr. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Ludwig-Hofacker-Konferenz am Donnerstag im Hospitalhof, ja mit einer großen Besetzung und ganz zielgerichteten Themen, ist. Trotzdem haben wir am Dienstag Bibeltraining. Dienstagabend um 19 Uhr. Josef, so führt Gott. Wir hätten gemeint, wie er im Brunnen war, jetzt ist aus. Und dann erst recht, wie er im Gefängnis war. Jetzt ist aus. Das sind Gottes Siegeswege. Und das muss man lernen. Hochinteressante Josefs Geschichte. Dann, wir suchen in unserem Kindergarten noch für diesen Herbst durch ein Missgeschick erst jetzt eine Anerkennungspraktikantin. Wenn irgendjemand noch weiß, dass jemand Anerkennungspraktikantin noch eine Stelle sucht, aber grundsätzlich alle Jahre suchen wir jeweils eine Anerkennungspraktikantin. Das sind also Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, die abschließen. Die sollen das wissen und sich dann mit uns in Verbindung setzen, Frau Waldmann oder im Kindergarten. Unser Opfer wollen wir für die Missionsarbeit in Japan geben. Es ist uns immer wichtig, solch ein Volk mit solchem wirtschaftlichen Durchbruch wie die Japaner. Und wenn Sie das ansehen, bleiben Sie in diesen ganzen eigenen uralten Geistervorstellungen des Ahnenkults hängen. Kein Licht, keine Hoffnung, keine Zukunft. Und das war Jesus wichtig. Er hat es in unsere Hand gelegt, dass durch uns das Evangelium in die Völkerwelt hinausdringe. Und wir danken euch, dass ihr diesen Dienst tut. Wir wollen hinter euch stehen, auch weiterhin mit unserer Fürbitte. Am nächsten Sonntag opfern wir für eure Arbeit. Und wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.